Potenzial Technologie.
Daten haben grenzenloses Potenzial. Das ist das Motto von ihm. Er ist Managing Director Switzerland bei Digital Realty, eines der führenden globalen Rechenzentren für Konzerne auf der ganzen Welt. Vor seinem Eintritt bei Digital Realty bekleidete Yves Zischek 8 Jahre lang verschiedene Top-Management-Positionen bei der SBB AG, zuletzt als Leiter Systemintegration Rail Control. In dieser Funktion stellte er sicher, dass die Züge im verkehrsreichsten Bahnnetz Europas dank innovativer Lösungen auch in Zukunft sicher, zuverlässig und pünktlich unterwegs sein würden. Zuvor war Yves Zischek bei der SBB AG für den Bereich Telekommunikation sowie für das branchenweite Programm Smart Rail 4.0 verantwortlich, das darauf abzielte, die Eisenbahnen vollständig zu automatisieren. Unter anderem ist er auch Beirat bei Qynx AG, bei der Swiss Data Center Association und Mitglied im ICT Advisory Board von der Flughafenregion Zürich, dem größten Wirtschaftsnetzwerk der Schweiz. Herzlich willkommen beim Swiss Capricorn Podcast, Yves Zischek.
Besten Dank, Jakob. Ich freue mich sehr.
Yves, ich möchte gerne das Gespräch beginnen mit der Frage, wie bist du das erste Mal in deinem Leben in der digitalen Welt angekommen? Kannst du dich noch daran erinnern?
Absolut, absolut. Das war die Zeit von C64, also vom Commodore Ende 70er Jahre, wahrscheinlich eher Anfang 80er Jahre. Tape rein, Mittagessen gehen, zurückkommen. Spiele spielen, das war spannend. Dann in der zweiten Hälfte der 80er Jahre der Macintosh 128 in der Oberstufe, wo man dann geordnet hin und wieder mal daran arbeiten gehen durfte. Damals ist für mich eine Frage aufgekommen, die bis heute für mich zählt. Ich fand das viel langsamer, auf diesem Macintosh arbeiten zu müssen, als wenn ich von Hand arbeiten kann. Und die Frage beschäftigt eigentlich mich heute immer noch. Und dann in den 90er Jahren die ersten LAN-Netzwerke und so weiter.
Yves, du hast ja sehr viel Erfahrung mit digitalen Transformationsprojekten. Was sind denn so die Herausforderungen bei internationalen digitalen Transformationsprojekten?
Es ist eigentlich ganz banal, meiner Meinung nach. Man kennt diesen Spruch, der ist abgelutscht ohne Ende. Ein schlechter Prozess, digitalisiert ist immer noch ein schlechter Prozess. Und ich glaube, das ist etwas, was extrem entscheidend ist. Und damit komme ich schon an meine erste Antwort ein bisschen zurück. Man muss sich gut überlegen, was ist das Ziel. Ich glaube, diese Frage, man hört es auch oft, the reason why ist so ein großes Schlagwort, aber das, finde ich, hat einen wahren Kern, sich zu überlegen, was will ich gewinnen oder welches Problem möchte ich lösen, wenn man es problemfokussiert macht, aber was will ich gewinnen und sich das zu überlegen und wo macht es Sinn, das zu digitalisieren. Ich mache ein Beispiel, wir sind ein großer Konzern, wie du gesagt hast, weltweit tätig, wir haben riesige Länder wie Deutschland, wo wir 33 Rechenzentren haben, da machen gewisse Automatisierungsschritte, Digitalisierungsschritte Sinn. In der Schweiz haben wir bis jetzt 3 Rechenzentren, wir bauen 4. Ist alles sehr nahe beieinander. Da kannst du gewisse Prozesse nicht automatisiert lassen und die sind dann vielleicht effizienter so. Diese Fragen nachzugehen, das ist eine Schlüsselfrage meiner Meinung nach, ist eine große Herausforderung. Die zweite große Herausforderung ist in diesen Transformationsprojekten das genaue Zuhören. Wir gehen ja nachher noch ein bisschen weiter auf die Transformation ein, aber das ist eine ganz wichtige Frage, zu verstehen, warum sich zum Beispiel jemand wehrt oder warum jemand Mühe hat, dem nachzugehen. Es ist ja sehr oft so, Transformation, es hat es im Wort drin, es verändert und da gibt es immer solche, die verändern, die das auslösen und solche, die verändert werden. Und ich gebe es zu, auch ich mache lieber Veränderungsprojekte, als dass ich verändert werde. Und da kommt eine gewisse Abwehrhaltung. Und da durchzugehen, ist es nur Abwehrhaltung gegen die Veränderung, weil wir sind als Menschen veränderungsavers bis zu einem gewissen Grad. Oder hat es einen Grund dahinter, weil das eventuell tatsächlich für das Land nicht funktioniert. Und das zu durchdringen mit Fragen, das sehe ich sehr oft, dass das nicht stattfindet. Weil man denkt, ja klar, die werden ja jetzt verändert. Aber dass es vielleicht einen Auslöser dahinter hat, das ist ein großer Challenge und der wird sehr oft nicht gut gemacht, meiner Meinung nach.
Das heißt, Digitalisierung nicht um jeden Preis, sondern analysieren, was kann digitalisiert werden, was ist das Problem, aber natürlich auch, was ist das Ziel und warum, das große Why.
Absolut, ja. Wir haben vorher kurz darüber geredet, oder was macht uns aus als Mensch, die persönlichen Kontakte. An gewissen Stellen macht es, wie du sagst, Sinn, Sachen zu digitalisieren. Und da gibt es wieder Elemente, wo es vielleicht keinen Sinn macht. Lieblingsbeispiel. Ich persönlich bin ein riesiger Fan von automatisierten Postabläufen, dass die digitalisiert sind. Aber für viele ältere Menschen ist das ein ganz wichtiger persönlicher Kontakt. Die sind vielleicht alleine. Und sich dazu überlegen, wo macht es vielleicht eben auch Sinn, in dieses Menschliche zu investieren und einen Prozess, den man easy digitalisieren könnte, aber zu behalten, weil es dem Unternehmen eine Menschlichkeit gibt und darum dem Unternehmen auch einen Unternehmenswert gibt. Weil wenn wir in die Zukunft denken, ist das umso mehr relevant, je mehr, dass du digitalisieren mit KI automatisieren kannst. Was macht den Unternehmenswert aus? Wo kommt dieser Wert, den Menschen damit assoziieren, dazu? Und irgendwo braucht es diesen Austausch, diese Menschlichkeit.
Also was macht den Unternehmenswert genau aus? Wie stellt man denn sicher, dass Investitionen in größere digitale Projekte erfolgreich sind?
Das beginnt bei der Frage, die du vorher gestellt hast, Jakob. Ich glaube, gut zu verstehen, warum man etwas digitalisieren will, was ist der Sinn dahinter, was ist der Business Case dahinter und dann die Leute auf die Reise mitzunehmen. Also mit Smart Health 4.0 haben wir das eigentlich versucht. Das ist dann bis zu einem gewissen Grad auch gescheitert, weil das Unternehmen sich verändert hat und neue Führungskräfte andere Ideen hatten, was verständlich ist und ihr gutes Recht ist. Aber das war eigentlich die Idee dahinter, sich zu überlegen, was wollen wir für Herausforderungen angehen. Wir hatten riesige Herausforderungen, die SBB als Beispiel hat immer noch riesige Herausforderungen, das ist nämlich die Bezahlbarkeit des Systems. Und wir wollten diesen Problemen auf den Grund gehen und haben uns die Frage gestellt, wie würde man heute, wenn man frisch beginnen könnte, Eisenbahn machen? Wenn man sagt, die Schienengebundenheit ist da, der Strom ist da, wie würde man das machen? Sind zu ganz anderen spannenden Lösungen gekommen und haben dann überlegt, ja, ist das überhaupt machbar, solch ein System einzuführen und diese Migrierbarkeit? Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz wichtig ist, eben zu verstehen, was man tut, warum man es tun will. Und das Zweite ist, und das ist der Schlüssel zu allem, man muss die verschiedenen Stakeholder mitnehmen können. Das war jetzt gerade bei Smartplay zum Beispiel eine Herausforderung. Da war die Wirtschaft nicht begeistert, also die Industrien, die darin arbeiten, da war zum Teil auch das Bundesamt nicht begeistert. Wir hatten einen großen Rückendenkung bis zum Bundesrat hin, aber wir hatten eigentlich eine Achse, sage ich mal. Und wir hatten natürlich auch viele Leute, deren Job sich verändert, die auch nicht gerade per se Freude hatten. Und das war eigentlich der Versuch, dann dort möglichst viele mitzunehmen, hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Ich will nicht in der Vergangenheit wühlen, aber das zeigt einfach, man muss, also der Business Case kann noch so gut sein, wenn man die Leute auf dem Weg, die man braucht, dazu nicht gewinnen kann, dann gelingt ein Transformationsprojekt nicht.
Das heißt, was macht man, warum macht man es und vor allem die Stakeholder, die verschiedenen Entscheidungsträger auf die Reise mitnehmen und mit begeistern.
Du kennst das aus deinem Podcast, den ich mir angehört habe, hast das schon mehrfach gehört, aber es ist tatsächlich eine Schlüsselerkenntnis und sie ist so banal und einfach und trotzdem so schwierig umzusetzen. Jede Woche, jede Stunde, die man vorne investiert, indem man eben dieses The Reason Why, warum, wohin, das Ziel erklären, die Leute mitzunehmen, das zahlt sich aus. Wenn man vorne zu schnell Gas gibt, das kommt dann hinten im X-fachen mal Faktor 10 oder 100 zurück. Also die Leute mit auf die Reise zu nehmen.
Yves, ich würde gerne mal über Skalierung sprechen. Das ist ja auch ein Thema, was viele Unternehmer beschäftigt, wenn sie mit der Firma wachsen wollen. Wie kann man Skalierungseffekte mit Hilfe von Gen AI erzielen? Hast du da eine Idee?
Ja, wenn ich jetzt das, wenn ich da die Schlüssellösungen hätte, Jakob, dann würde ich mich selbstständig machen und nicht hier sitzen und das verraten. Nein, ich finde das eine sehr gute Frage, die treibt natürlich sehr viele um und es gibt auf nicht die Antwort. Ich glaube, ich würde hier jetzt schon den Unternehmen, die große Datensätze haben, empfehlen, dass sie versuchen, die verschiedenen generativen AIs, die es gibt, mal anzusehen. Und dann gibt es eigentlich nichts anderes, als mal versuchen, auch auszuprobieren. Diese Phase ist enorm wichtig. Wenn du mich heute fragst, ja, wo gibt es einen riesigen Business Case, dann gibt es noch nicht so viele durchschlagende Business Cases. Ein Business Case, der ist der erste, den man wirklich deutlich sieht, ist in der Radiologie, dass generative AI in der Früherkennung von Tumoren etc., von Störungsbildern schon viel besser sein kann als jeder leider Radiologe und der das analysiert. Also da gibt es einen ersten wirklichen Use Case, der sich rechnet. Einerseits für die Spitäler etc. und zweitens natürlich für die Menschen, die betroffen sind. Das ist so ein erster wirklicher Use Case. Und dann gibt es ganz verschiedene Ideen und ganz verschiedene mögliche Use Cases. Aber ich glaube, hier muss man ausprobieren und auch da gilt wieder, nicht alles geht, sondern man muss sich Ich glaube, da haben wir in der Vergangenheit jetzt mit der Agilität schon viele gute Erfahrungen gemacht, in der Sprint-Technologie sozusagen, in der Sprint-Logik verschiedene Sachen auszuprobieren. Man muss sich Use Cases, es muss sicher Use Case basiert sein, also welche Probleme möchte ich lösen, welche Use Case möchte ich verbessern und das mit generativer AI auszuprobieren. Und dann werden neue Business Cases entstehen, die wir heute noch gar nicht kennen. Und ich glaube, dafür muss man offen sein und das auch erkennen. Ich würde jetzt, wenn ich ein Unternehmen wäre, würde ich mir so ein Gen-AI-Team auf der Seite vom CEO oder vom CTO anhängen, die alles denken dürfen. Das ist für mich so ein weiteres Learning aus Transformationsprojekten, die du vorher gefragt hast. All diese Projekte müssen die Chance haben, dass sie außerhalb der normalen Organisation sind. Weil die normale Organisation hat eine ganz wichtige Funktion. Organizations are built to last. In dem Moment, wo jemand entscheidendes Schlüsselträger geht, wächst die Organisation, wenn man umgefallen ist und eine Wunde hat, das wächst sofort zu. Und so ist es auch bei der Organisation. Die ist dafür gebaut, dass sie überlebt. Sprich, wenn du jetzt mit disruptiven Ideen kommst, dann wird die das kaputt beißen. Hat man dann beim Projekt Smart Rail irgendwann gesehen, als es in die Linie überführt werden musste. Die Organisation beißt das zu Tode. Und das würde ich bei generativen AI unbedingt. Das muss CEO getrieben sein oder CTO, wenn der, sage ich jetzt mal, noch mehr Wissen hat. Und dann gilt es auszuprobieren und ja, mit den eigenen Daten setzen. Also darum macht es sicher Sinn, dass man versucht, Gen AI sich reinzuholen, als dass man mit seinen Daten Gen AI füttert.
Also wie so eine Spezialeinheit einsetzt und für Spezialaufträge sozusagen separat von der Hauptorganisation.
Wenn man natürlich ein KMU ist, kann man sich das nicht leisten, aber dann würde ich das relativ nahe beim CEO jemanden zum Denken, zum Freidenken geben. Das muss unbedingt frei gedacht werden. Ich denke, wenn man, das eine ist natürlich wirklich, wie kann ich meine Prozesse besser machen? Da kommt das Offensichtliche. Ich nehme irgendwie einen Chatbot mit Gen AI etc. Das ist alles gut, don't get me wrong, aber dafür hast du mich nicht befragt. Das ist obvious, das ist sehr klar, das machen alle. Das ist so der evolutive Weg. Und da kann Gen AI sicher schneller, besser noch Lösungen finden. Aber das ist nicht innovativ, oder? Das machen alle. Da muss man das machen, damit man dabei bleibt und die Kosten im Griff hat. Aber das außerhalb denken. Und ich glaube, das ist etwas, was wir noch gar nicht verstanden haben. Da wird Gen AI eine totale Disruption sein. Die werden ganz andere Businessmodelle machen können. Und ganz andere Ideen bringen. Und das sind wir noch nirgend, da stelle ich noch fest, da sind wir sehr eben im evolutionären Bereich. Ich glaube, das Revolutionäre, das wird erst noch kommen.
Yves, du warst ja auch hautnah dabei, als Firmen gekauft worden sind oder verkauft, gerade in dieser Transformationsphase. Das ist ja immer so eine sehr spannende Phase, wo viel passiert. Was sind denn dort die Herausforderungen auch bei einer Integration von einer Firma, beim Firmenkauf oder Verkauf? Was kannst du denn darüber berichten?
Da habe ich viele spannende Geschichten tatsächlich erlebt und muss auch ehrlich gestehen, das ist etwas vom Allerschwierigsten, das es wohl gibt. Die Kunst ist ja, man hat die Firma aus irgendeinem Grund gekauft, weil die irgendetwas besser macht, als man selber machen kann. Und wie kann man die Firma integrieren, dass man als Gesamtkonzern irgendwo diesen Leverage machen kann, dass sich das ins Gesamtunternehmen hineinzieht, ohne dass man das, wofür man die Firma gekauft hat, komplett zerstört. Und das ist eine extreme Herausforderung. Und da habe ich auch nicht so viele gute Beispiele gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, das ist auch da wieder dasselbe, wie ich schon früher erwähnt habe im Podcast jetzt. Da hilft zuhören und Fragen stellen. Und ich glaube, das wird sehr oft dann zum Teil vergessen. Also auch unsere Firma wurde aufgekauft und in dem Prozess, und ich fand das jetzt zum Beispiel mal sehr einen guten Prozess, wir sind seit 5 Jahren in der Transformation, die Leute können es schon gar nicht mehr hören, das verstehe ich einerseits, und das andere ist aber, dadurch, dass es sehr langsam vor sich gegangen ist, wurden eben viele Fragen gestellt und wurde auch gut zugehört. Und ich glaube, das ist essentiell, und da gilt es ausprobieren und herantasten, aber das Essentielle ist wirklich, wie die Frage stellen, das überlegt man sich nicht im Vornherein sehr oft und das wird dann auch sehr oft nicht bei der Integration gestellt. Wie können wir eben diesen Leverage in die Firma reinkriegen und wie können wir aber das, was die Firma ausmacht, bestehen lassen? Als Beispiel, wir waren sehr stark damals als Firma in der Kollokation, also mit Enterprise-Kunden. Wir wurden von einem globalen Provider gekauft, der sehr stark war auf den Hyperscale, also auf Scale. wie bringt man jetzt dieses Enterprise-Geschäft hinein in einen Konzern globalen, der eigentlich auf Scale ist, und wie können wir davon profitieren, dass die eben diese Scale-Mannschaften haben und diese Scale-Kunden auch, und wir diese vielleicht in unsere Länder, wo wir diese nicht hatten, reinbringen können. Diese Fragestellung ist zum Beispiel sehr, sehr spannend jetzt für uns gewesen und ist es auch in anderen Unternehmen.
Also Leverage ein Thema bei dir gewesen. Gab es auch kulturelle Herausforderungen?
I love the question. Ja, ja, wir sind ja, ja. Von einem amerikanischen Unternehmen geführt, da gibt es immer kulturelle Fragen. Das ist tatsächlich so. Es gibt ein spannendes Buch, der Titel kommt mir jetzt gerade nicht in den Sinn, vielleicht können wir das nach dem Podcast noch einfügen. Es geht genau um diese kulturelle Frage, die du jetzt gesagt hast. Wir sprechen zwar zum Teil die gleiche Sprache, verstehen was anderes. Mein Lieblingsbeispiel ist, ein Deutscher kommt in die Schweiz und sagt, ich kriege einen Schnitzel. Und dann sagt die Bedienung, ja, super, aber möchten Sie auch noch etwas bestellen, oder? Und das, diese Feinheiten, das ist definitiv eine Herausforderung. Wie gebe ich zum Beispiel, das ist eine große Frage für uns, wie geben wir unserem amerikanischen Konzern Feedback, ohne dass die das dann zum Teil persönlich nehmen oder als Widerspruch oder dass wir das nicht wollen, sondern tatsächlich sagen, wir verstehen dich, habt ihr an das auch gedacht oder wie könnten wir das trotzdem noch weiterhin machen und das dazu nehmen? Und diese kulturellen Herausforderungen, die sind da. Aber die sind in allen Ländern da. Wir sind als Land, sind wir Dach angehängt, in Deutschland aufgehängt. Nur schon da zwischen Österreich, Schweiz und Deutschland, da braucht es viel Abstimmung zum Teil, weil wir einfach zwar die gleiche Sprache sprechen, aber nicht das Gleiche sagen.
Ich würde gerne einen Schwenker Richtung Arbeitsmarkt machen. Yves, was ist denn deine Perspektive bezüglich Mitarbeiter? Wie können Mitarbeiter sich fit halten für den Arbeitsmarkt? Was sollten sie tun, gerade in diesem schnelllebigen Arbeitsmarkt, wo Technologie sich auch so schnell verändert? Was ist denn so deine Perspektive als Führungskraft?
Ich glaube, dass in der Zeit, wo wir jetzt drin sind, dass die Veränderungsgeschwindigkeit massiv schneller ist als die Adaptionsgeschwindigkeit. Dass Werte und Fähigkeiten, die auf das Menschliche oder das, was den Mensch ausmacht, umso wichtiger werden. Also ich kenne niemanden, der mit den verschiedenen AI-Apps, die es gibt noch, oder KI-Apps, die es gibt, noch Schritt halten kann. Du lernst 5 neue und über Nacht sind 10, 20, 30, 40 dazugekommen. Also zählt die Neugier, es zählt die Offenheit, es zählt das Interesse. Es zählt der Austausch, dass man mit Menschen interagiert. Es zählt eben, dass man halt einfach mal auch ein Buch liest, etwas sich in etwas Neues hineinarbeitet. Diese Offenheit, glaube ich, das wird enorm wichtig, dass man nicht mehr im klassischen Muster denkt, ich habe diesen Beruf gewählt oder ich bin in dem Bereich drinne und alles andere ist für mich nicht relevant. Ich glaube wirklich, diese Breite, vor allem jetzt von Bürojobs, sage ich jetzt mal, dort ist es enorm wichtig zu verstehen, es wird sich verändern. Keiner weiß eben, wohin das es geht. Die Veränderungsgeschwindigkeit ist viel schneller, als dass wir uns eben anpassen können. Und da gilt es wirklich, auf diesen Werten basiert offen in die Welt zu gehen und versuchen, Sachen auszuprobieren und im Austausch zu bleiben.
Also wichtig werden vor allem in dieser Zeit diese Wertefähigkeiten, und der Mitarbeiter sollte eine Neugierde, eine Wille zum Austausch und auch diese Offenheit und Interesse mitbringen.
Also ich glaube nicht, dass du noch, wie jetzt ich noch gelernt habe, ich habe ein Studium gemacht und dann hast du mal noch eine Weiterbildung gemacht und dann hast du noch einen Kurs vielleicht gemacht und dann war dein Portfolio attraktiv. Das ist vorbei. Also am Wochenende eben mal dahinter sitzen, sich die neuesten Apps anzuschauen. Ich habe jetzt einen Vorteil, ich habe Jugendliche in den 10er und 20er, also die 17 und 21 sind, die bringen mir mittlerweile vieles bei, obwohl ich in diesem Markt bin. Und diese Offenheit hinzusitzen und zu sagen, zeig mir das mal, komm, können wir das mal miteinander ausprobieren etc., das konstante sich weiterbilden und eben nicht klassisch, ich habe ein Zertifikat wieder irgendwo gemacht. LinkedIn Learning, glaube ich, diese Online-Plattformen, also ich habe jetzt LinkedIn genannt, jetzt müssten wir noch andere Plattformen nennen. Ich glaube, es gibt ganz viele Online-Plattformen, gibt auch auf YouTube coole Channels, wo man sich weiterbilden kann. Das, glaube ich, wird umso wichtiger.
Wenn du jetzt gute Mitarbeiter hast und du möchtest die halten im Unternehmen, was denkst du, ist notwendig, dass die nicht zum Konkurrenten wechseln?
Wir hatten es vor kurz, was macht eben eine Firma aus? Diese Menschlichkeit. Und ich glaube, das wird umso wichtiger in der heutigen Zeit. Das ist mir persönlich ein Anliegen. Bis jetzt ist das auch der Weg, den ich versuche zu verfolgen. Diese Verfügbarkeit, diese Nähe, diese Facilitator-Rolle, wie ich sie nenne. Ich bin zuständig für alle, die in der Schweiz irgendwie eine Homebase haben. Ich versuche, dass wir viele Begegnungen ermöglichen. Ich mache diese Breakfast-Series, die ich im Frühling und im Herbst mache. Wir machen im Sommer jeweils jeden Donnerstag ein Grill-Event, wo wir grillieren und die Leute einfach kommen können. Das bezahlen wir. Wir machen ein Sommer-Event, wir machen ein Winter-Event. Wir versuchen, ganz viele Touchpoints zu kreieren, wo wir diesen Austausch, diesen persönlichen Austausch fördern. Wir hatten es vorher kurz mal eingangs noch davon, wo wir uns ausgetauscht haben vor dem Podcast. Gallup hat mal eine Studie gemacht, was ist relevant, dass Leute gerne bei der Arbeit bleiben. Da gibt es verschiedene Hygienefaktoren, wie eben Salär etc., das ist alles wichtig, aber der entscheidende Faktor, dass jemand bleibt oder jemand committed ist, ist, hast du einen Freund oder hast du Freundschaften am Arbeitsplatz. Wenn du das hast und einen schlechten Lohn, dann gehst du vielleicht trotzdem, oder? Aber das entscheidende Merkmal ist diese Freundschaft. Und das versuchen wir, so gut wir das können, zu leben. Also ich bin zum Beispiel eben eigentlich immer vor Ort, nicht weil ich nicht an Homeoffice glaube, sondern persönlich bin ich sehr gerne da und ich bin sehr gerne im Austausch mit den Menschen. Und das, glaube ich, ist sehr entscheidend. Frag mich aber nochmals in 5 Jahren.
Yves, was denkst du denn, welche Jobs werden tendenziell wegfallen, welche werden bleiben und welche werden neu geschaffen in diesem schnelllebigen Arbeitsmarkt?
Das berühmte Orakel, das weiß schlichtweg niemand. Zum Teil ist es erstaunlich, wo die Gen AI schon gut ist und wo noch nicht. Ich denke, dass man halt tatsächlich Jobs wie mein Job, wo viele Entscheidungen drin sind etc. automatisieren kann, aber man kann diesen menschlichen Teil, diese Begegnung nicht automatisieren oder mit künstlicher Intelligenz steuern. Wenn mich junge Leute fragen und sagen, was würdest du mir für einen Tipp geben, dann gebe ich immer den gleichen Tipp, mach irgendetwas, wo du deine Hände benutzen kannst. Weil ich bin der Überzeugung, dass der Mensch eben im Austausch und im Physikalischen, das hat sicher Zukunft. Ich bin auch ziemlich überzeugt, dass die Lehren nochmal ein Revival kriegen. Ich glaube, wir werden nie einen Sanitärroboter gesteuert mit KI erleben, weil das einfach schlicht zu teuer ist und falsch eingesetzt. Ich glaube, solche Berufe werden sehr stark ein Revival erleben, da bin ich ziemlich überzeugt. Auch eben, ich sage unseren Engineers immer, schaut, dass ihr eben Boots on the ground, dass ihr eben Mechanik wirklich auch noch versteht und mechanisch arbeitet, weil da wird es noch lange Einsatzmöglichkeiten geben. Wir haben schon Roboter getestet, das wird es für Hochpräzisionsgeschichten geben, aber dann Roboter, auch selbst wenn wir X, sag ich jetzt mal, die ganz Afrika und Russland noch nutzen, an seltenen Erzen, man wird nie eben, glaube ich, einen Roboter erstellen für gewisse Handwerksgriffe. Also ich glaube, das Handwerkliche und dort, wo der Mensch wirklich eine Stärke hat, sehr situativ zu reagieren und mit anderen Menschen zu kollaborieren in einer Notsituation. Ich glaube, das wird Bestand haben. Alles andere wird sicher Automatisierungsschritte erleben oder allenfalls eben sogar hinfällig. Ich weiß nicht, ein MD, das, was ich als MD mache, das kann man bis zu einem gewissen Grad sehr gut automatisieren. Das sind Entscheidungen, fällen Verträge, unterzeichnen. Das kann eine generative AI wahrscheinlich heute schon. Aber dieses Menschliche für die Leute da sein, ein Ohr zu haben, schauen, dass wir diesen Austausch haben, das dürfte dann schwieriger werden.
Ich würde auch jetzt mal gerne über dich persönlich sprechen. Was ist denn deiner Meinung nach deine Superpower, der Bereich, in dem du besser bist als andere?
Über diese Frage habe ich lange nachgedacht. Und ich denke, etwas, was ich sehr gerne tue, ist, ich arbeite gerne mit Menschen und ich höre gerne zu. Und ich glaube, ich kann gut Fragen stellen. Also normalerweise sitze ich auf der anderen Seite, dort, wo du jetzt sitzt.
Also das ist eine sehr gute Superpower. Gibt es denn eine Persönlichkeit, die du besonders bewunderst oder mehrere Persönlichkeiten und welche Eigenschaften bewunderst du an dieser Persönlichkeit?
Also die Persönlichkeit gibt es nicht, aber ich bin großer Fan von 2 Sportlern, Heinz Frey und Marcel Hug. Das sind 2 Rollstuhlsportler, die mich extrem beeindruckend aus mehreren Gründen. Das erste ist ihre sportliche Konstanz über Jahrzehnte hinweg. Das ist für mich wahnsinnig eindrücklich, wie die mit dieser Konstanz am Training bleiben und wirklich auch das abrufen können bei Wettbewerben. Das zweite ist, sie haben beide ihren Sport massiv vorwärts gebracht und verändert in einem positiven Sinn. Das finde ich eine unglaubliche Eigenschaft. Und ich glaube, bei Heinz Frey, ich glaube, der war früher Läufer und ist dann beim Lauf abgestürzt. Und da könnte man jetzt Däumchen drehen und irgendwie Trübsal blasen und er ist dann halt im Rollstuhl zurückgekommen. Das ist so ein Sprichwort, das geht zurück auf einen großen Violinisten, Itzhak, jetzt kann ich den Namen nicht sagen, kommt mir vielleicht dann nachher in den Sinn, der auch mit Kinderlähmung oder mit einer Kinderkrankheit geboren wurde und der wurde dann zum weltbesten Geiger und hat immer gesagt, the world is full of challenges and I believe you will not be happy unless you set yourself new challenges. Also du hast irgendwie Umgebungen, die dich einschränken und dann sagst du dir, aber jetzt setze ich mir einen Challenge und will erst recht dahin gehen. Und jetzt vielleicht aus Persönlichkeit nicht im Sportsbereich ist im Moment für mich Islam Aliyev, der Nationalrat, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Wenn man seine Geschichte anschaut, dann denkt man, ja, das ist eine klassische Heimgeschichte und der Mann, der kämpft und ist unglaublich clever, unglaublich genial und der bringt einen Power und das bei allen drei finde ich wahnsinnig beeindruckend.
Also so diese Kämpfernatur, diese Resilienz, das ist so das, was ich
diese Resilienz, oder um zu sagen, das ist ja etwas, was mich wahnsinnig immer begleitet. Ich habe nicht den einen Leitsatz, aber so ein Leitsatz von mir ist, ich kann nur mich verändern. Und das ist so, ist sehr ein einfacher Satz, aber let it sink in, ich kann nur mich verändern. Das heißt, ich reg mich über etwas auf. Ich kann mich darüber aufregen, aber ich kann nur mich verändern. Wenn eine Situation nicht gut ist, oder eben ich habe einen Unfall, ich kann nicht mehr laufen, im Fall von Heinz Frei, dann kann nur ich mich ändern. Die Situation kann ich nicht ändern. Und das finde ich ein unglaublich tiefer Satz. Und diese leben, die leben das so, dieses Motto.
Das geht so fast ein bisschen in den Stoizismus.
Ja, aber eben nicht einfach nur das, ja, das einerseits akzeptieren, das annehmen, aber dann das in eine Superpower umdrehen, oder? Das finde ich unglaublich spannend. Während du ja auch sagen kannst, pff, ja, ich verzweifle jetzt daran. Es gibt ganz viele von diesen Geschichten. Wenn du eben Islam Aliyev anschaust, dann auch noch seine Sprache eingeschränkt. Er ist im Rollstuhl sehr stark behindert und auf dem ersten Schritt wird er auch überhört. Und da ist ein ganz cleverer Kopf in diesem Körper und auch in dieser Sprache drin. Und diesen Kampf, das zu überwinden, das finde ich unglaublich spannend.
Gibt es denn einen Satz, Motto oder Credo, nach dem du lebst?
Eben diesen einen Satz, den ich jetzt gerade genannt habe. Okay. Es gibt ganz viele Credos, die ich situativ anwende, aber wirklich so dieses, ich kann nur mich verändern. Das hat mir in sehr vielen Situationen geholfen. Wir hatten auch privat die eine oder andere Herausforderung in unserem Leben. Und dann das anzunehmen und zu sagen, okay, ich kann nur mich verändern. Also ich kann meinen Umgang damit verändern. Ich kann, wie ich damit leben will, ich kann nur an mir arbeiten. Natürlich kann ich auch Input geben, du kannst mir Input geben, das kannst du. Aber es ist meine Entscheidung, will ich diesen Input annehmen. Oder wenn mich jemand anschreit, dann kann ich nicht verändern, dass er mich anschreit, aber ich kann entscheiden, was ich damit tue. Und dieses, ja, der Satz, den finde ich wahnsinnig stark und den brauche ich sehr oft und immer wieder, wenn ich mich zum Beispiel mal über aufrege, dann kommt irgendwie wieder eine Veränderung, die finde ich jetzt nicht so sinnvoll, weil sie für uns nämlich mehr Aufwand bedeutet. Und dann bin ich aber sehr schnell dann wieder bei diesem Satz und sage, ja gut, okay, was mache ich jetzt damit? Ich kann ja nur mich damit, nur bei mir ändern.
Als Abschlussfrage, Yves, würde ich dich gerne fragen, wie würde KI dein Leben in 2 Jahren verbessert haben?
Das ist eine sehr gute Frage, die dir an den Anfang zurückgeht. Für mich, das ist dieses Spannungsfeld. Ich bin wahnsinnig ambivalent gegenüber der Digitalisierung, obwohl ich in diesem Bereich seit irgendwie 30 Jahren arbeite, weil ich sehr oft finde, oder die Balance schwierig finde. Einerseits verändert es, bringt es Neuerungen für uns, macht unser Leben einfacher. Und wenn wir nicht aufpassen, dann macht es unser Leben schwieriger. Mein Lieblingsbeispiel E-Mail war mal gedacht, um die lästige Post zu automatisieren, digitalisieren. Und das ist der Effekt heute, so als Geschäftsführer, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber dann sind wir mal so bei 120 Mails pro Tag. Ob ich in den Ferien bin oder nicht, spielt keine Rolle. Da wird man gar nicht mehr Herr. Also wenn ich 2 Wochen oder 3 Wochen in den Ferien bin, da schaue ich jeden Tag meine E-Mails an, weil sonst gehe ich im Chaos unter. Und das ist ja eigentlich dann eben nicht mehr etwas, was mich unterstützt. Und das, denke ich, auch ist bei AI, da bin ich jetzt so am nächsten Schritt mich am Herantasten. Es gibt ganz viele Sachen, die ich tatsächlich denke, kann ich automatisieren. Und dann gibt es Sachen, die ich bewusst weglasse. Beispielsweise, ich schreibe jedes Jahr einen Weihnachtsbrief. an meine Leute, meine persönlichen Gedanken, meine Reflexion, wo wir stehen als Unternehmen, und nehme immer eine persönliche Note rein. Und ich habe das versucht mit AI-Tools zu machen und habe das komplett wieder verworfen, weil es eben diesen persönlichen Touch nicht mehr hat. Ich kann dir fast jede Mail erkennen, die mit ChatGPT geschrieben wurde, weil die ähnlich klingt, ähnlich geschwollen klingt. Was ich nutze, ist dann eben, dass ich sage, hey, korrigiere meine Sprache, ich mache es auf Englisch, bin nicht native, glaube zwar relativ gut, aber eben nicht native. Und habe jetzt üben müssen, dass ich die Prompts so absetze, dass er wirklich nur die Sprache, die sprachliche Korrektheit, die grammatikalische Korrektheit prüft, aber nicht mit Vorschlägen kommt, wie es besser wirken soll, sondern es soll authentisch bleiben. Und diese Spannung bleibt auch in 2 Jahren für mich erhalten. Wie werde ich besser, effizienter, aber behalte dieses persönlich. Ich werde das wahrscheinlich darum sehr spärlich versuchen einzusetzen. Aber ich denke zum Beispiel in E-Mails, da habe ich jetzt eine große Hoffnung, dass ich da automatisieren kann, dass mir die AI irgendwie die E-Mails zusammenfasst, weil ich bin bis jetzt gescheitert, die E-Mails im Kern zu ersticken. Ich gehe meistens zu Fuß zu den Leuten, versuche vieles bilateral zu machen und nicht auf E-Mails zu antworten, aber trotzdem werde ich sie nicht.
Yves Zischek, Managing Director Switzerland bei Digital Realty. Vielen Dank für das Gespräch, hat mir riesig Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Danke dir, Jakob, hat auch mir Spaß gemacht.